Heute zum zweiten Mal zu Gast der deutsche Digitalmilliardär Christian Angermeier.
Wenn du einmal eine dominierende Stellung erreicht hast, dann ist es ganz schwierig, dass dich jemand vom Thron stößt. Das heißt, die Nation, wie gesagt, die first at quantum computing, first in real artificial intelligence, ja, first in certain synthetic biology ist, die wird dann auch die führende Nation bleiben. Und ich habe ein ganz, ganz hohes Interesse, persönlich aus moralischen, kulturellen Sachen, dass das der westliche Kulturkreis und vor allem damit am Ende Amerika ist.
Weil die Kolleginnen und Kollegen von Instafo, also der Jobplattform für den Tech- und Sales-Bereich, von der ich hier schon häufiger berichtet habe, mittlerweile bei uns doch groß engagiert sind hier im Podcast. Ihr hört immer wieder hoffentlich von Instafo. Deswegen habe ich die Kollegen vor kurzem aber selber persönlich kennengelernt und war wirklich sehr angetan. Sie haben mir dazu erzählt, es gibt eine neue Finanzierungsrunde in die Firma. 10 Millionen werden da investiert. Das ganze Thema wird also immer relevanter. Daher nochmal hier mit Nachdruck der Hinweis, wer Menschen sucht im Bereich Tech und Sales, denkt an Instafo. Die haben da scheinbar wirklich eine neue magische Soße gefunden, wo sie über ihre Plattform ein automatisiertes Matchmaking zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber ermöglichen und das ist im direkten Marktvergleich dreimal effektiver, was die Quote von Bewerbung zu Einstellung angeht. Hilft natürlich auch, dass sie bereits über 100.000 passende Talentprofile auf der Plattform haben und dass man sehr, sehr schnell ins Gespräch kommt. Innerhalb von 48 Stunden bewerben sich die ersten Talente bei den Arbeitgebern oder man kann sogar als Arbeitgeber einer vorselektierten Gruppe an Talenten aktiv eine Nachricht schicken oder sie zum Chatten einladen, um sich noch schneller kennenzulernen und zu prüfen, könnte das passen. Also nicht nur ich und die Geldgeber offensichtlich glauben an Instafo, sondern auch mittlerweile über 1800 Firmen, darunter O2, RTL, HelloFresh, MyPoster, viele, viele weitere. Instafo ist auf OMR Reviews bestbewertet, 4,8 Sterne in der Kategorie Recruiting-Plattform. Firmen, die nun Instafo ausprobieren möchten, sehr gerne. Ihr spart außerdem 500 Euro auf die erste Besetzung, wenn ihr euch anmeldet über Instafo mit Doppel-F, instafo.com/OMR. Zurück zum Podcast. Gespräche mit Christian Angermeier, das kann ich jetzt nach dem zweiten Podcast sagen, sind jedes Mal ein Erlebnis. Vor 2 Jahren haben wir zum ersten Mal gesprochen, so ein bisschen auch seine Geschichte, wo kommt er eigentlich her, wie ging es bei ihm los, damals thematisiert. Jetzt, 2 Jahre später, vor allen Dingen die Themen, um die er sich gerade kümmert, denen er auch in den letzten Jahren sehr, sehr viel Erfolg hatte. Er hat verschiedenste Firmen in den unterschiedlichsten Bereichen an die Börsen gebracht, ist damit sehr, sehr wohlhabend geworden, glaubt natürlich ganz stark an den Life-Science-Bereich, an den Krypto-Bereich, also all die Themen, die gerade hip sind. Cannabis, überall hat Christian schon ein Investment. Warum er das jeweils so sieht, was er da in den Bereichen jeweils sieht, welche Investments er am allerbesten findet. All das hat er mir erzählt in einem Angermeier-Update. Und ich weiß natürlich auch, viele Freunde von mir auch haben durchaus einen kritischen Blick auf Christian. Ich habe ihn auch versucht, bei so ein paar Fragen konkreter zu stellen, mal nachzufragen. Mensch, ist das denn wirklich so, was du da so abfeierst in der Firma? Da gibt es ja ein, zwei Unternehmen, Northern Data zum Beispiel, wo ich hier weiß, schöne Grüße an Pip Klöckner, dass er da sehr skeptisch ist. Ich habe dann versucht, da ein bisschen härter nachzufragen, aber muss sagen, die Antworten, die dann kamen, waren zumindest für mich erstmal gut zu verarbeiten. Ich kann nicht alles nachvollziehen und bewerten, aber ich kann das zumindest verstehen. Und ich glaube, es ist ein wahnsinnig reichhaltiges Gespräch, einfach weil das Portfolio von Christian auch an Meinung und an Einschätzung, auch an Erfahrung so breit ist. Er hat einfach einen ganz, ganz anderen Winkel als die meisten und das macht Spaß, da mal reinzugucken und deswegen direkt rein in die Perspektive, in das Leben von Christian Angermeier. Auf geht's! Herzlich willkommen zum zweiten Mal im Podcast, Christian Angermeier.
Hallo, hallo, freut mich sehr.
Wo erwische ich dich? In London, ne?
In London gerade, zu Hause, genau.
Aber du hast mir schon im Vorgespräch gesagt, du bist permanent unterwegs. Und gib mal kurz als Intro ein kurzes Update und Abriss, wie du die nächsten Tage geplant hast.
Na, lustigerweise, es stimmt. Ich bin aber da gerade am Überlegen, weil ich mir selber gerade immer wieder erinnere, wie effizient eigentlich der ganze Covid-Lockdown war, weil ich gerade nicht so viel gereist bin. Weil ich bin immer sehr jemand, der natürlich gerne Leute persönlich trifft und ich sage immer sehr schnell ja. Von daher bin ich gerade hier am sozusagen curb my travel. But in der Tat, also ich war jetzt gerade Anfang des Jahres in Miami, weil wir über Krypto geredet haben, und bin nächste Woche wieder in Miami, Los Angeles, wo auch viele unserer Firmen sitzen. Unser US-Büro von Apeiron ist auch in Los Angeles. Ja, Miami, Los Angeles und dann Cancun für eine Krypto-Konferenz, wo wir mal gucken, wie optimistisch der Zustand der Krypto-Industrie dann ist.
Also wo du herkommst sozusagen, deine ganze Entwicklung und Geschichte, die haben wir schon in der ersten Folge vor ungefähr anderthalb Jahren besprochen. Also wer das nachhören möchte, das gibt's alles. Was mich interessieren würde, ist so ein bisschen, da war schon klar, du schaust dir ein paar Themen verstärkt an. Ein Themenschwerpunkt ist Krypto und Fintech. Und lass doch damit mal kurz anfangen, weil das ist ja durchaus ein Bereich, der zumindest in den letzten Tagen doch relativ viel Druck hat. Bist du trotzdem noch so bullish wie damals?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, ich war ziemlich genau zwei Jahre her, oder? Also sogar ein bisschen mehr vielleicht sogar, ja. Auf jeden Fall. Ich glaube, du kannst fast alles nehmen, was wir machen, wir als Apeiron, meine Investmentfirma. Das sind ja drei Themen. Das ist Fintech und Krypto und dann auch noch Insurtech und PropTech, fasse ich da mal mit rein. Dann haben wir den anderen großen Bereich Biotech, was letztes Jahr und Anfang dieses Jahres, also worst time ever seit 2008, in Thema Aktienkursen jetzt mal. Und dann haben wir den ganzen Thema Bereich Future Tech, was wir subsumieren als AI, viel Space Tech, vor allem in Europa, Novel Food Sachen sehr viele, wo Deutschland auch sehr führend ist. So, das sind so unsere drei Bereiche und alle drei Sachen, weil am Ende ist das alles, was man jetzt mal subsumieren würde unter Growth, ja, Wachstumsaktien, ja, Sachen, die quasi, wo der Gewinn in der Zukunft sozusagen liegt. Alle diese Themen leiden, mindestens mal an der Börse, also gar nicht operativ, aber wenn man jetzt mal an die Börse guckt und Bitcoin eben, Bitcoin-Kurse oder Krypto, ja, leiden die letzten Monate, das fing ja so an im September, ja, und hat sich jetzt nochmal Dezember, Januar sozusagen beschleunigt. In der ganz kurzen Version, können wir gerne länger drüber reden, ist ja diese ganze ominöse Angst vor beiden versteigenden Zinsen. Und dann gab es ja das erste Mal, dass die Fed auch gesagt hat, sie wollen dieses Quantitative Easing umdrehen in Quantitative Tightening, also sprich Assets wieder offloaden vom Balance Sheet. Und das zusammen, also Angst vor steigenden Interest Rates und Angst vor Quantitative Tightening in den USA, das hat quasi zu diesem massiven Shift geführt, weg aus Growth-Aktien hin zu, let's say, Value, Cashflow und so weiter. So. Und das ist aus meiner Sicht, ja, sozusagen ein bisschen talking my own book, aber ich denke natürlich viel drüber nach, weil es ja mein Job ist und mein eigenes Geld. Ich glaube, es ist extrem übertrieben. Das ist aber, was Börse macht. Ich glaube, wir sind momentan invers da, wo wir im Dezember und Januar, im Dezember 2020 und Januar 2021 waren in die andere Richtung. Also quasi der Höhepunkt der ganzen Growth-Aktien und definitiv auch damals viele Aktien zu hoch bewertet, ja, war ja um den Jahreswechsel 2020-21 rum. Ja, da war die Euphorie zu groß, ja, danke. Und ich glaube, dass wir jetzt quasi invers sind. Ich glaube, dass die Angst vor diesen beiden Themen, steigenden Interest Rates und Quantitative Tightening, dass das völlig überzogen ist. Ja, die Zinsen werden hochgehen, was übrigens gesund ist, dass sie nicht bei negativ oder null sind. Ja. Nein, ich glaube, sie werden nicht höher gehen als 1-2% aus vielen verschiedenen Gründen. Und das ist dann ein Umfeld, in dem Wachstumswerte extrem gut performen können. Ja. Nur quasi, das müssen Investoren sich jetzt erstmal neu anpassen und da sind wir so in der Übertreibungsphase nach unten. Deswegen, lange Rede, kurzer Sinn, man muss da jetzt einfach durch. Das ist so meine Sichtweise. Ich bin auch teilweise ja wirklich Unternehmer, wo man sagen kann, das sind mir Aktienkurse nicht egal, weil ich weiß, dass Leute sozusagen mit emotional sozusagen leiden und sich freuen, wenn es nach oben geht. Also, aber als Unternehmer muss ich ja zwangsweise und will ich zwangsweise einen Langfristblick haben. Und auch wenn wir Investor sind, ja, haben wir einen Horizont von 3-5 Jahren. Und da glaube ich nach wie vor, das war jetzt die lange Antwort auf deine Frage, ja, an alle diese Themen und insbesondere auch an Krypto. Mhm.
Und eine These, die ich von dir ganz spannend fand, vor kurzem gehört, dass du sagst, diese lange Nullzinsphase, das sei vielleicht auch sogar ein bisschen eine Idee der amerikanischen Regierung und der Notenbank, was ja da sehr eng verknüpft ist, um Innovation zu fördern, ne? Weil halt mit niedrigen Zinsen diese ganzen Tech-Euphorie immer weiter angefacht wurde, haben wir ja in den letzten Jahren gesehen. Und das wiederum gibt der USA gerade im Wettbewerb mit China einen Vorteil. Also technisch, technologisch hat man da sozusagen auf dem wichtigsten Kampffeld, Battleground sozusagen, kommt man besser voran als USA oder als westliche Welt, wenn wir hier Technologie fördern. Das können wir am besten, wenn die Zinsen null sind. Also das ist so ein bisschen eine Theorie, die du hast. Und wo kommt die her? Also das hast du dir selber zurechtgelegt?
Das ist meine eigene, übrigens, nicht null, sehr niedrig. Deswegen, das ist eigentlich meine Key Message ist, ich glaube an diese Theorie. Ja, also wenn ich jetzt quasi meine eigene 10 Jahres und am Ende musst du dich als Investor und Unternehmer, klar, du musst gucken, dass du sozusagen kurzfristige Schwankungen meisterst, ja, aber sozusagen erfolgreich bist du dann, wenn du über einen 10-Jahres-Zeitraum, 5 bis 10 Jahres-Zeitraum, das richtige Framework hast. Das ist sozusagen meine Sichtweise. Und mein Framework für die nächsten, lass uns jetzt mal sagen, noch 8, 9 Jahre in dieser Dekade, ja, ist definitiv sozusagen billiges Geld, Asset Pricing und daraus resultierende Asset Price Inflation. Da hat sich null, wir haben das damals, glaube ich, diskutiert und da hat sich auch null dran geändert. Das muss aber, ist ganz wichtig, weil ich habe nie gesagt, 0%, das ist 1% ist auch okay. Ja, mhm. Aber es werden aus meiner Sicht keine 5 und auch keine 3 sein. Ja, also ich glaube, wir werden irgendwo uns bewegen in Amerika zwischen 0 und 2%. Ja, mhm. Das ist übrigens das, was es vor Covid war. Und da war auch schon ein Tech-Boom, ja, also der Tech-Boom ist quasi dieses Null, ja, oder sogar negativ, das ist vielleicht sogar zu extrem, weil es die Leute zu sehr verwirrt, aber ich sag mal, sehr, sehr niedrig, ja, definitiv nicht 5%, ja, und sogar nicht mehr. So, das ist sozusagen mein Framework und in der Tat, da gibt es 3 Gründe oder mehrere, aber ich sag mal, meine großen Makrogründe sind folgende. Fangen wir mal mit dem einfacheren Makrogrund an, das ist wirklich, wenn man sich das einmal vor Augen führt, ich hoffe, ich habe jetzt die richtige Zahl, aber ich müsste sie parallel googeln, aber ich glaube, die Schulden der Vereinigten Staaten sind irgendwie 36 Trillionen Dollar, vielleicht sind es 38, vielleicht 35, aber irgendwie sowas war das. So, und jetzt, auf jeden Fall sind die USA der größte Issuer von Bonds und so weiter. Und ich glaube zutiefst daran, dass die Fed nicht unabhängig ist. So, das heißt, wenn du als Issuer von Schulden den Zinssatz festlegen kannst und du bist der größte Issuer der Welt, welchen Zinssatz nimmst du? Eigentlich null. Warum solltest du mehr zahlen, ja, als null? So, es geht vielleicht null politisch nicht, ja, dann nimmst du 1%, ja, aber es ist quasi im ganz, ganz, fangen wir mit dem an, ganz strategischen Interesse der USA, ja, und übrigens auch Europa, ja, wir können es uns gar nicht leisten, als Staaten, dass die Zinsen höher gehen, dann haben wir nämlich gleich wieder die Staatskrisen reloaded. Das ist der eine Punkt. Und der zweite, den du angesprochen hast, der ist auch extrem wichtig. Ja, viele Leute machen sich immer lustig, gerade übrigens in Deutschland, aber überall. Und ich verstehe es ja auch, weil es gibt lustige, extreme Sachen wie diese GameStop-Aktie damals, das war genau Januar, Dezember, Dezember, Januar, wo ich gesagt habe, wo der Höhepunkt war. Und dann gab es Dogecoin und so weiter. Und fokussieren sich auf diese negativen sozusagen collateral damages von günstigem Geld, ja. Wenn ich aber jetzt die mal weglasse und sage, was ist denn mehrheitlich die letzten Jahre passiert, ist meine Meinung, dass eben sehr viele extrem gute, valuable, also auch Firmen, die Finanzierung bekommen sollten, ja, einfacher finanziert wurden, weil es eben billiges Geld gibt. Ja, ich nehme mal ein Beispiel aus meinem eigenen Portfolio und das meine ich extrem positiv. Wir haben innerhalb von ein paar Jahren, wir waren der quasi Gründungsinvestor und dann in jeder Runde groß dabei bei ESA Aerospace. Das ist die europäische SpaceX. Mhm. Ja. Und es ist für Europa extrem wichtig, dass wir eine SpaceX haben, weil es geht geopolitisch nicht, dass wir auf amerikanische sozusagen Raketenlauncher angewiesen sind. Ja. Und ESA Aerospace hat alles, was man sich wünscht. Ein unglaublich gutes Gründerteam, super smart, beste Technologie und so weiter. Aber eben das gleiche Team mit den gleichen Ideen und so weiter in einer Welt in, sagen wir mal, 2008 oder 2006 oder whatever, hätte wahrscheinlich nicht funktioniert von der Finanzierung oder wäre viel, viel schwieriger gewesen. Ja? Mhm. So, und es ist aber extrem wichtig, dass sowas finanziert wird. Und da gibt es tausende Beispiele, wo ich sage, es sind gute Sachen finanziert worden. Und jetzt kommt, was du gesagt hast, was ich in der Tat glaube, ist, am Ende befinden wir uns in einem globalen Wettbewerb. Ich nenne es mal der Westen mit China. Das ist das Einzige, was zählt. Vergiss Russland aus meiner Sicht, ja. Und der Wettbewerb wird, glaube ich und hoffe ich, nicht mit Waffen ausgetragen, also nicht physisch War, ja, sondern, aber es ist ein War of Innovation, weil es aus meiner Sicht gewisse Technologien gibt, wenn eine Nation oder ein Kulturkreis oder eine Gruppe da Vorrang oder Dominance erlangt, Quantum Computing, Synthetic Biology, Artificial Intelligence, dann wird diese Nation für einen ganz langen Zeitraum the number one player sein. Das ist so ein bisschen wie bei Unternehmern. Ja, es gibt gewisse Network-Effekte. Also zum Beispiel nimm Google, ja, oder Facebook. Warum sind die so lange oder Apple so erfolgreich? Wenn du einmal eine dominierende Stellung erreicht hast, dann ist es ganz schwierig, dass dich jemand vom Thron stößt. Das heißt, die Nation, wie gesagt, die first at quantum computing, first in real artificial intelligence, ja, first in certain synthetic biology ist, die wird dann auch die führende Nation bleiben. Und ich habe ein ganz, ganz hohes Interesse, persönlich aus moralischen, kulturellen Sachen, dass das der westliche Kulturkreis und vor allem damit am Ende Amerika ist. Ja. Und diese Dominanz in Technologie wird unter anderem dadurch gefördert, wenn du eine vibrant Investment Venture Capital Technologieindustrie hast, die definitiv, komme ich wieder zurück, von dem billigen Geld profitiert. Also lange, so lange Erklärung, aber ja, ich glaube, es ist definitiv eine Überlegung, ja, dass man sich das nicht kaputt machen will. Plus die Überlegung, dass Amerika der biggest issue of debt ist und damit doof wäre, höhere Zinsen anzustellen. Plus, by the way, jetzt kommt der allerwichtigste kurzfristige Punkt, Inflation is transitory. Nämlich Inflation hat nichts oder wenig, sorry, ich will es nicht so allgemein, aber die Inflation hat wenig aus meiner Sicht mit den Zinsen zu tun. Ja, das ist Supply Chain Distortion durch die völlig absurden Covid-Maßnahmen, die wir alle getroffen haben, ja, und wo wir in 5 Jahren sagen werden, wie waren wir nur so irre, ja, so, und das geht aber auch wieder weg, wenn Covid weg ist und wenn die Covid-Maßnahmen weg sind, mit ein bisschen Time-Delay, und das wissen übrigens auch alle Leute, das heißt, die Überlegung, dass man diese Inflation, die gerade herrscht, und die Leute erschreckt, mit Interest Rates in den Griff bekommt, ist rein politisches Theater. Weil das Einzige, wie man diese Inflation in den Griff bekommt, ist normal Supply Chains und ist eine normale Welt ohne verrückte Covid-Distortion.
Ja. Sagen wir mal ganz kurz, weil das natürlich interessant ist jetzt, du sagst ja auch so ein bisschen, da muss ich natürlich einmal nachfragen, Corona-Regeln sprichst du an, sag mal, welche davon, da gibt es ja ganz viele und einige sind natürlich erkennbar auch irre und auch widersprüchlich und so, aber gibt es irgendwelche größeren Sachen, wo du sagst, okay, das hätte so lieber nicht sein sollen, weil, ja.
Ich glaube, die größte Sache ist vielleicht, to be fair, ich glaube, da will ich jetzt auch selbstkritisch sagen, was ich gerade gesagt habe, es ist easy zu sagen im Nachhinein, das und das war doof, weil man es damals nicht besser wusste. Ja, das wäre jetzt, es ist immer easy, aus sozusagen im Rückspiegel Kritik zu üben. Ich glaube, was jetzt, sagen wir mal, positiv, was jetzt passieren muss, ist, meine Meinung ist, wir haben Impfungen. Ich bin nicht für eine Impfpflicht, aber ich bin dafür, dass man sagt, wenn ein Angebot vorliegt, ja, was auf jeden Fall den Krankheitsverlauf abmildert, weil ich glaube, ein anderes Thema ist, dass da eine Impfung genannt wird, was vielleicht nicht eine Impfung ist, sondern sozusagen eher eine Abschwächung, weil es funktioniert dann nicht so wie eine Maßnahme. Ja, ist jetzt egal, ist ein politisches Thema. Aber wir haben etwas, wir haben mehrere Sachen. Wir haben Impfmöglichkeiten. Wir haben das Merck und das Pfizer-Produkt, was ja mittlerweile am Markt ist, was Covid quasi abschwächt, wenn man es hat. Ja, es gibt die Antibodies, die eine Firma von mir mitentwickelt hat. Ja, also von daher, es gibt ein ganzes Sammelsurium von Möglichkeiten. Und jetzt muss man einfach mal sagen, okay, let's go on with our life. Wenn jetzt einer Covid kriegt, weil er nicht geimpft ist oder sie oder whatever, dann ist das eine Konsequenz aus einer freien Entscheidung. Ich würde nicht in die freie Entscheidung der Leute eingreifen und würde sagen, ihr müsst euch impfen lassen. Ich würde aber ganz klar sagen, dann ist halt die Konsequenz, dass ihr vielleicht schwer Covid bekommt. Ich kann nicht die ganze Gesellschaft sozusagen über Jahre stilllegen, weil Leute sich nicht impfen lassen wollen. Ich würde sogar so weit gehen, die müssen dann damit rechnen, weil am Ende gibt es ja immer diesen Boogeyman, oh mein Gott, die Krankenhäuser sind irgendwann überfüllt. Erstens mal waren sie das noch nie. Sie waren vielleicht at capacity, aber wir hatten keine Triage in Deutschland. Das wird sich immer herbeigeredet oder das ist immer eine ganz coole oder Horror-Story, die man machen kann. Aber ich würde so weit gehen, wenn es eine Triage jemals geben würde, ich glaube nicht, dass das Ding, dann wären halt die nicht geimpft sind, die freiwillig die Entscheidung getroffen haben, würden aus meiner Sicht ganz hinten anstehen. Let's go on with our life, weil wir jetzt ein Angebot haben. Ja, und zwar von Impfung und Medikamenten und allem Möglichen. So. Und ich glaube, dass sich das aber durchsetzt. Deutschland ist da so ein bisschen hinten dran, das wird aber jetzt auch kommen. Ja, und das wird dann, jetzt kommen wir wieder zum ökonomischen, Supply Chains normalisieren und mit dem Time Lag auch Inflation wieder runterzubringen.
Der nun folgende Hinweis liegt mir persönlich mehr am Herzen als so manch anderer Hinweis hier. Ganz einfach, weil es um die Europawahl geht am 9.
Juni. Erstmalig dürfen auch 16- und 17-jährige Menschen da mitwählen und die Zukunft Europas mitgestalten. Und ich glaube, es ist einfach wahnsinnig wichtig, gerade in dieser krisengeplagten, globalisierten Zeit, dass man ein Gegengewicht hat zu den verschiedenen anderen Mächten auf der Welt. Und zwar am Ende wirtschaftlich, politisch, vielleicht sogar militärisch. Es geht darum, Europa mitzugestalten. Dazu kommt, dass Europa uns einfach wahnsinnig viele Annehmlichkeiten verschafft hat in den letzten Jahren. Sei es nur das problemlose Reisen, den Euro oder das Datenroaming ohne Gebühren. Europa ist trotz aller Kritik einfach der richtige Weg. Und das sieht auch die Hamburger Senatskanzlei so, die diesen Hinweis hier unterstützt, die aber auch verschiedene andere Aktionen unterstützt, die dafür gesorgt haben, dass verschiedene Hamburger Berufsschüler Wahlwerbespots drehen. Diese Menschen werden übrigens auch im Festival präsent sein und dort so EU-Hoodies tragen. Soll ich hier explizit erwähnen, aber es gibt den ganzen Mai über in Hamburg auch die sogenannten Europawochen, einfach um Menschen zu animieren, im Juni wählen zu gehen, am 9. Juni konkret. Ich werde es hier bei uns in der Firma auch versuchen hinzubekommen, alle dazu zu animieren. Es macht einfach total viel Sinn. Mehr Informationen, wenn überhaupt nötig, findet ihr unter hamburg.de/Europawochen oder in den Shownotes dieses Podcasts. Zurück zum Podcast.
Sag nochmal, weil wir jetzt irgendwie angefangen hatten, über deine sozusagen verschiedenen Investment-Schwerpunkte zu sprechen, vielleicht nochmal diesen Blockchain und Krypto als erstes. Ja. Ich will da gar nicht auf einzelne Plays eingehen, du kannst sie ja mal nennen und du wirst sie auch nennen. Du hast ja so viele in den jeweiligen Segmenten, so viele verschiedene Sachen. Ich greife mal ein paar raus oder ein paar Fragen. Ein Artikel, der jetzt durchs Netz geht, der jetzt auch hier im Podcast schon ab und zu erwähnt wurde, ich bin sicher, du hast ihn auch gesehen, ist von diesem Signalgründer Moxie Marlinspike, wo so ein wirklicher Tech-Geek aus der Innenszene sozusagen zum ersten Mal sagt, okay, dieses ganze Blockchain-Thema ist ja in Wahrheit gar nicht so dezentral, wie alle immer sagen. Es gibt da auch irgendwie am Ende Gateways, das sind ganz normale Private Companies, irgendwie OpenSea oder wie sie alle heißen. Ich verstehe gar nicht, was ihr alle habt mit dezentral und diese ganze Innovation. Ich sehe sie nicht. Am Ende ist dieses Web 3 doch genauso zentral, wie das Web 2 auch war. Da warst du wahrscheinlich nicht so besonders beeindruckt von dem Artikel.
Ich habe ihn jetzt nicht gelesen, ehrlich gesagt.
Krass.
Aber ich will jetzt nicht irgendwie versuchen, das ist wie in der Schule, ja, wenn man sagt, okay, lass uns über das Buch reden und man versucht dann zu verheimlichen, dass man das Buch nie gelesen hat. Was übrigens eine lustige Anekdote aus meiner Schulzeit, eine meiner positivsten Erfahrungen war, ich hatte ich hatte ein sehr gutes Abitur und dann gab es in Bayern die Möglichkeit, so ein super prestigious Stipendium zu kriegen. Man musste aber nochmal einen Test machen, wo dann die 30 besten Schüler irgendwie kamen und dann 5 haben dieses Stipendium bekommen. Es war most nerve-wracking.
Wie heißt das nochmal?
Es gibt es leider nicht mehr, habe ich festgestellt, aber Maximilianeum war das, genau. Also das war die bayerische Hochbegabtenförderung. Und bei diesem Test, das war in allen Fächern, es war darauf übrigens ausgelegt, das war so meine These, dass es quasi Leute getestet hat, wie stress-resilient du bist, weil die Message war, wir können dich in allen Fächern auf die komplette Schulzeit testen. Ja, was ad absurdum führt, dass du dich vorbereiten kannst. Ja, du musst da einfach irgendwie cool reingehen. Ja, ich war natürlich nicht cool, aber in der Deutsch-Test haben die ein Buch aufgerufen, was meine Lehrerin, die selber noch relativ jung war und ich sehr gerne mochte, aber die hatte mehr Bücher, die wurde abgefragt, welche Bücher hat sie im Unterricht besprochen mit mir, und weil sie wiederum gute Punkte haben wollte, hatte sie quasi sehr viele Bücher darauf getan, die ich nie gelesen hatte. Ja, und ich hatte irgendwie eine Sekunde Zeit zu überlegen, ob ich jetzt mogle, ja, oder ganz ehrlich sage, dass ich dann gerne auf das Stipendium verzichte, aber dieses Buch nicht gelesen habe. Und ich habe mich für Letzteres entschieden und wurde wirklich belohnt, weil die gemeint haben, okay, it's part of the game, dass die irgendwelche Bücher aufrufen, die man nicht gelesen hat, damit man, ob man ehrlich sagt, I don't know, ja, und hatten dann ein super Gespräch und es hat dann funktioniert. Sorry, lustig, aber deswegen, ich habe den Artikel nicht gelesen, aber diese ganze Frage Dezentralisierung, es gibt ja einige wirkliche decentralized parts von Krypto, Bitcoin zum Beispiel, ja, was wiederum andere Use Cases hat. Für mich zum Beispiel ist eine ganz simple Sache, Bitcoin ist Digital Gold, ja, und that's enough, ja, ich kann dann noch überlegen, ob ich noch irgendwelche Use Cases sehe, so wie man sagt, bei Gold kann ich auch noch Halsketten oder so machen, aber der Kern-Use Case von Gold ist Store of Value, der Kern-Use Case von Bitcoin ist Store of Value, aus meiner Sicht. Und dann gibt es andere Protocol-Tokens, die deutlich mehr decentralized sind, weil das zum Beispiel der Trade-off ist. Also je mehr decentralized etwas ist, umso weniger sozusagen Performance. Ja, du kannst auf Bitcoin-Protokoll nicht gewisse Sachen bauen, die du vielleicht auf EOS oder Solana oder so bauen kannst. Und auch da wieder, je more centralized, desto more powerful. Und man muss sich, und am Ende wird es verschiedene Lösungen geben, auf denen man bauen kann. Und dann wird man sich genau überlegen, für welche Business-Idee, Application ist denn wirklich Decentralization wichtig? Dann wird man zu den Decentral Solutions gehen. Und dann wird es viele Corporates zu lachen geben, die gut auf der Blockchain laufen, wo aber der CEO einer Bank sagt, you know what, ich brauche hinreichend genügend Decentralization, aber ich brauche vor allem Sicherheit, dass das funktioniert und dass es performt und dass ich genügend Transactions machen kann. Und die werden zu more centralized Solutions gehen. Also für mich ist das nicht entweder oder.
Okay. Also ich meine, das ist insofern interessant, weil du natürlich da auch einige Assets hast. Und ich meine, zumindest aus deutscher Sicht gibt es jetzt zwei Firmen, die ich gesehen habe in dem Segment. Also das sind, glaube ich, gar nicht deine größten. Du hast ja irgendwie auch einen großen Marktplatz, genau, gemeinsam mit Peter Thiel zum Beispiel. Aber ich will mal das Deutsche, auch aus Hamburg hier, zum Beispiel Naga, beschreib mal das. Das ist ja irgendwie eine Hamburger Firma, von der wahrscheinlich viele noch gar nicht gehört haben, die jetzt an die Nasdaq gegangen ist, auch so 200 Millionen Market Cap. Wie bist du da reingekommen? Was machen die?
Also sie ist noch nicht an die Nasdaq gegangen, Naga. Also love it, ja, quasi eine meiner großen Beteiligungen, die irgendwo so an, ist eigentlich ist Naga mehr Fintech. Ja, Naga ist nämlich einer dieser und zwar unglaublich erfolgreichen Neo-Brokers. Ich würde sagen, so eine Mischung aus Robinhood und Coinbase, eben sehr kryptoaffin. Deswegen hast du die Assoziation zu Krypto, ist aber im Kern ist es ein Neo-Broker, also Fintech. Sind in Deutschland börsennotiert und spielen immer mit dem Gedanken, ob nicht vielleicht ein IPO, ein Listing in den USA besser wäre. Ja, sind aber heute schon börsennotiert in Deutschland und sind aber, glaube ich, jetzt müsste ich selber gucken, aber ich glaube, sind so um die 400 Millionen wert.
Okay. Also ich folge dem Gründer, ist ein Hamburger Ben. Unternehmer, Ben, genau. Und da hatte ich, also insofern habe ich das in dem Fall noch nicht mal verifiziert. Ich hatte den Eindruck, das sei schon irgendwie Nasdaq
notiert. Nee, das ist einer der Pläne, der Plan übrigens auch Sinn macht. Also ich unterstütze das. Ja, aber wie gesagt, das ist schon eine sehr gut funktionierende Firma und ist hier in Deutschland gelistet. Ben ist einer der besten Gründer, mit dem ich bisher zusammengearbeitet habe. Unglaublich Execution stark. Die sitzen zwar in Hamburg, also zwar, ja, also quasi um die Ecke, sind aber haben eine globale Kundschaft. Die haben über, jetzt will ich die falschen Zahlen sagen, aber ich glaube über 1 Million Kunden und in more than 50 countries. Also es ist wirklich ein globaler Neo-Broker, aber eben sehr, also quasi anders als jetzt, oder quasi in die Trade Republic global, ja, mit aus meiner Sicht cooleren, mehr, ist ein bisschen so auch, die haben dieses Follower-Prinzip, also so ein bisschen die, so eine Mischung aus Neo-Broker auch in Social Media, das heißt, es gibt sozusagen Power-Trader oder wie auch immer die genannt werden und man kann denen quasi folgen und quasi ganz easy deren Trades kopieren und so weiter.
Okay, also das ist ein Modell.
Ja, ich denke, so 250 Millionen ist die Market Cap. Die ging ja auch runter wie alle anderen Aktien.
Ja. Und ein anderes Modell, auch da in Deutschland immer wieder Diskussion, keine unumstrittene Firma, Northern Data.
Du darfst gerne kontrovers sagen. Ja, ich habe kein Problem. Ich glaube zwar nicht zu Unrecht, ja, aber I love it. Aber war natürlich kontrovers diskutiert.
Genau, also und zwar deswegen, also ist auch börsennotiert und da wie gesagt wurden die projektiert oder die vorgecasteten Zahlen deutlich untertroffen. Ich glaube, also eine massive Abweichung statt irgendwie, du weißt es genauer, über 100 Millionen Umsatz waren es dann nachher nur 16, glaube ich, statt irgendwie über 10 Millionen Ergebnis war es dann nachher ein negatives Ergebnis. Also schon ziemlich überraschend, nach langer Verzögerung kamen dann solche Zahlen. Und das gibt natürlich dann viele, die sagen, okay, das ist ja, da gab auch dann Untersuchungen der Börsenaufsicht und so weiter. Aber am Ende, die wurde, glaube ich, eingestellt. Trotzdem.
Die wurde nicht mal eingestellt, die wurde nicht mal eröffnet. Aber ich sag dir
was. Genau, erzähl mal ein bisschen was. Ja. Also du bist da reingegangen und hast gesagt, okay, das ist einfach cool, weil die machen jetzt Bitcoin-Mining und das ist das nächste Thema, also bin ich dabei.
Also, erste Aussage ist mal, ich bin der Investor. Ja, also ich kann jetzt hier nicht für die Firma sprechen. Ich kann meine Sichtweise als Investor mitgeben. Wir gehören direkt, also über Pyron und dann noch indirekt, weil ich ja so eine Crypto-Holding habe mit dem Mike Novogratz zusammen, Cryptology. Aber in total, Python und Cryptology zusammen, haben an die knappe 20% an Ross and Data. Also ich verfolge die Firma und ich habe eine extrem positive Meinung. Aber wie gesagt, ich will jetzt nicht für den Vorstand sprechen, aber so bei Highlight, das eine ist, ich bin da schon sehr lange dabei und kann sagen, dass der Vorstand Arush ist auch, also wie gesagt, neben Ben ist einer, würde ich sagen, der Top 3 Founders, mit dem ich zusammengearbeitet habe, der immer am Ende overperformed hat und mehr geliefert hat, also versprochen hat. So, was da bei North and Data mal auf eine ganz High-Level-Sache, was ich glaube, es gibt zwei Sachen, die sozusagen für ein bisschen, wie soll man es formulieren, was ich auch durchaus verstehe, so für ein bisschen Skepsis, wenn man es mal vorsichtig formuliert. Das eine ist, das ist vielleicht schade, ich glaube, dass Deutschland und viele Leute, die ich auf Twitter sehe, die da kommentieren und so weiter, dass das eine grundsätzliche Skepsis auch gegen Krypto ist, die sozusagen an North and Data ausgelassen wird, ja, sozusagen, also das geht nicht nur um North and Data, sondern auch, dass sie sagen, ja, Crypto-Mining, ja, ist doch alles irgendwie Bullshit, weil Bitcoin ist alles Bullshit und so weiter. Und ich würde jedem zurufen, der sich mit North and Data beschäftigt, ja, wenn man nicht an Krypto und Bitcoin und so Sachen glaubt, ja, dann ist definitiv North and Data sozusagen die falsche Firma für einen, ja. Ich glaube, dass man das deutlich neutraler formulieren könnte, als viele Leute, die da irgendwie im Internet sich beschweren, wo ich mir auch immer denke, mein lustiger Vergleich ist immer, ich muss immer lachen, früher, wenn ich im Fitnessstudio war und Fernsehen geguckt habe, da waren auf RTL 2 immer Adelsexperten da, ja, und ich habe überlegt, was macht die Leute eigentlich zum Adelsexperten? Ja, ich will jetzt da keine Kommentare abgeben, was Leute zu Adelsexperten, aber so komme ich mir manchmal vor, wenn ich irgendwelche Experten ja im Internet sehe, wo ich mir denke, wenn viele Leute so viel Expertise hätten, dann wären sie wahrscheinlich viel erfolgreicher als sie sind und würden nicht so viel Zeit auf Twitter verbringen. Mhm. Aber es gibt so eine Skepsis, glaube ich, gegenüber Krypto. Und dann das Zweite, was noch ist, ist, dass die Firma deutlich schneller gewachsen ist. Positiv, ja. Vor allem, die machen jetzt mittlerweise Monatsreporting. Ja, die sind, wenn man sich mal mit anderen Minern vergleicht in dem Feld, sind die irgendwo unter den Top 3 weltweit. Ja, bis, ich habe mir gerade mal die Zahlen geholt, die haben momentan schon 223.000 GPUs, das sagt jetzt vielleicht viel nix, ja, aber die meinen so ungefähr 5.500 bis 6.000 Ether pro Monat, ja, und werden bis Ende diesen Jahres, also 22, 110.000 ASICs-Miner online haben, das läuft jetzt hoch, ja, also das zusammen macht die irgendwie, wie gesagt, verglichen jetzt mal mit den anderen, die ich kenne, es kann immer sein, dass es irgendeinen Stealth gibt, den wir nicht kennen, aber ja, irgendwie sind die unter den Top 3, Top 4 Minern global. So, das hat Arush, der CEO, aufgebaut innerhalb am Ende von 4, 5 Jahren aus dem Nichts. Ja, und das ist eine Firma, wenn du jetzt mal, sogar wenn du die heutigen Kryptopreise nimmst, und ich glaube, wie gesagt, dran, dass die Kryptopreise deutlich nach oben gehen, aber nochmal, das ist eine Meinung, ja. Mhm. Aber jetzt nur mal die heutigen Kryptopreise nehme, dann, und du guckst dir die Runrate an, auf der North and Data gerade ist, dann werden die im Dezember diesen Jahres irgendetwas um die 70, 80 Millionen Dollar Monatsumsatz machen. Und das geht weiter, ja, weil sie, weil am Ende jeden Rechner, den du, jeden Miner, den du anstöpselst, ja, bringt mehr Bitcoin. So, jetzt kann man sagen, wenn Bitcoin runtergeht, geht es auch wieder. Aber das ist eine Size, die muss man erstmal aufbauen als Startup. Ja, das heißt, die Ende des Jahres haben die eine annualisierte Runrate von 1 Milliarde Dollar.
Ja. Was deutlich, deutlich mehr ist als jetzt. Also ich meine, wir reden jetzt von der vergleichsweise sehr kleinen Firma, aber wenn das du insofern.
Ja, da ist ein Verständnisproblem. Das ist wie wenn du einen Immobilienentwickler anguckst, weil die haben ja die Hardware schon. Ja, die muss nur, nochmal, es ist ein Riesenaufwand. Das ist jetzt nicht so, dass das ist nicht eine Box, ja. Auf der Website muss man gucken, ist aber super impressive, haben die Videos von den Data Centern. Das sind wirklich wie bei Akte X und Data Center neben Data Center, ja. Und das ist also schon ein Aufwand, aber positiv, die haben die Data Center und die haben die Hardware und das wird jetzt jeden Monat reingestöpselt. Und es ist ungefähr so, als wenn du dir einen Immobilienentwickler anguckst, und das Haus ist gerade fertig geworden, das Hochhaus, ja, und der Immobilienentwickler sagt dir, ich habe auch schon übrigens Mieter, ja, und im Januar ziehen die Mieter ein und im Februar die Mieter und ein Kritiker sagt, ja trotzdem, also jetzt aber von null auf so viel, das ist aber unglaubwürdig. Da wird jeder im Immobilienbereich sagen, natürlich nicht. Ja. Und im Vergleich genommen, der Kritiker würde sagen, ja, die haben aber jetzt 3 Jahre keinen Umsatz gehabt. Ja, da wird der Immobilienentwickler sagen, ja, no shit, Sherlock, ja, weil ich 3 Jahre den Tower gebaut habe, aber jetzt ziehen die Mieter ein. Ja, ja. Und da verstehen wir, das ist, was ich gesagt habe, da ist ganz viel, wird da vermischt zwischen Skepsis auch über Krypto, auch teilweise wirklich banales Unwissen, was ich jetzt nicht schlimm finde, aber ich finde immer, deswegen war ich gerade so ein bisschen zynisch mit dem Anlass-Experten, dass Leute, die wenig, glaube ich, von Krypto verstehen, was ich, ist keine Kritik, ja, weil ich verstehe von ganz anderen vielen Sachen nicht wenig, aber ich äußere mich nicht zu anderen Sachen.
Wobei, ja. Ich glaube, was Leute ja da in dem Fall jetzt gestört hat, ist diese krasse Abweichung, ne? So diese Prognose.
Ich versuche nur die Geschichte, so. Und dann kam es so, und was ich sagen will, ist positiv, die haben da ein Riesenrad aufgebaut, was sich jetzt auch dreht, ja, und zwar jeden Monat sichtbar. Und da gibt es immer Wachstumsschwierigkeiten. So, und was ich selten gesehen habe, dass so jetzt am Netto ist das gut, dass quasi, weil die Firma halt, und im Nachhinein wäre es besser gewesen, die wäre private gewesen, da hatten die aber keine Wahl, das war so eine ganz kleine Firma, also wo dann der Arouche dazu kam über eine Übernahme, also eine kleine deutsche börsennotierte Miner, die hießen damals nur von Bitcoin, ja, die haben quasi die Firma von Arouche gekauft, gemerged, so kam der Arouche dazu. Ja, die haben also quasi das alles in einer börsennotierten Firma aufgebaut. So. Und wie jeder Founder, der jetzt zuhört, ja, das sind alles ganz normale Startup-Schwierigkeiten. So, wenn man sagt, und vor allem Startup-Schwierigkeiten, wenn ich eine Firma aufbaue auf einer Runrate Ende 2022 von 80 Millionen Dollar pro Monat. Ja, wenn du irgendwie ganz famous companies in Berlin fragst, die nicht börsennotiert sind, ja, die würden sagen, okay, I know what he's talking of, like, was die Wachstumsschmerzen sind. Und das hast du halt da quasi sozusagen in front of the public eye gesehen, weil es halt schon börsennotiert ist, ja. Das ist keine Entschuldigung, ja, aber zum Beispiel, dass der Jahresabschluss, das ist ja einer der Punkte, was die Leute verunsichert hat, dass der Jahresabschluss sozusagen delayed war, ja, wo ja im Übrigen kein Problem war mit dem Jahresabschluss. Die Leute machen ja aus delayed gleich, oh mein Gott, da muss es irgendwie aber geben, ja, so. Ich sage es ganz mal banal, ich hoffe, da ist jetzt keiner böse. Das hat größtenteils damit zusammengehängt. Was ich auch wieder verstehe, ist, dass KPMG einfach sehr spät angefangen hat, weil die so busy war mit anderen Stuff. Ja. So, also die Erklärungen sind oft viel banaler, ja, als Ding. So, und die Verfehlung der Zahlen, die auch wieder eigentlich gar keine Verfehlung war, weil das war eine IFRS, da haben die Leute eine HGB-Guidance genommen mit IFRS, ja, und da gab es sehr viele, weil auch da wieder die Frage ist, wie wird das alles bilanziert, die haben sehr viele Übernahmen gemacht und so weiter. Ja, so, aber das ist nicht so. Das war immer gerne die Headline, die Leute gemacht haben. Die haben die Zahlen krass verfehlt. Wenn du mal in die Cashflow-Sachen und so weiter reinguckst, die haben mal ganz banal, die haben nur eines ihrer Datencenter, haben sie für 50 Millionen, glaube ich, ungefähr einstehen. Ja, haben sie für 500 Millionen verkauft, am Ende übrigens in Cash, ja. Wo ich sage, ey, in einem Jahr, it's not that bad, ja. Das würden viele gerne machen, die da drauf gucken.
Also, aber ist das generell bei dir ein Thema, dass du, sag mal, so als Frage nochmal, weil, eine Wahrnehmung, und ich habe natürlich, du bist sozusagen einer der Topstars der Szene, in Deutschland vor allen Dingen, deswegen gucken auch viele auf dich, und es gibt ja auch so eine ganze wirklich Truppe an Leuten, die sehr genau dich jetzt explizit anschauen, weil du halt auch, ne, so eine Flughöhe erreicht hast. Ist es denn so, dass du wirklich in den, ich glaube, 100 Portfoliofirmen hast du, da kann man ja nicht in allen drin sein. Also,
ich wollte sagen, die Leute überschätzen auch, also ich habe jetzt wiedergegeben, wie ich aus dem Data von außen sehe, extrem positiv. Ich finde es immer sehr remarkable, ich finde es ja fast ein Kompliment, denn die Leute glauben, ich manage das alles selber, ja, also wir haben jetzt irgendwie 4 Milliarden ungefähr an dem Management, ja, halbe eigenes Kapital und also Dollar, ja, und externes Kapital, ja, wir haben über 100 Portfolio-Komponenten, wir haben über 60 Mitarbeiter, jetzt auf meiner Ebene, also auf der Pyron. Ich bin immer involviert, dass ich unsere Portfoliofirmen kenne, ja, aber ich bin kein Micromanager, das ist auch eine interessante Beobachtung, wo ich sage, das kann ich nur als Beobachtung stehen lassen, dass Leute glauben irgendwie, ich sei der alle, also ich nehme es als Kompliment, weil ich glaube, dass es overall sehr gut läuft, ja, dass ich der alles entscheidende Mensch für alle meine Portfoliounternehmen bin, ja. Das würde bedeuten, ich würde irgendwie 100 Stunden am Tag arbeiten und wahrscheinlich noch mehr. Ja, Fakt ist, ich glaube, wir sind extrem supportive für unsere Portfolio-Companies. Das ist unsere Signature. Wo immer wir auch helfen können, helfen wir denen mit Kontakten, mit Ideen, mit Kapital, ja, und so weiter. Aber am Ende ist es unsere Aufgabe, wenn wir nicht selber gründen, wir haben ja auch eine eigene Company Formation Abteilung, wo wir Firmen selber gründen, da ist es ein bisschen anders. Aber bei Investments, und am Ende Northern Data ist ein Investment, dass wir auf die richtigen Leute setzen. Deswegen habe ich so oft betont, ja, was meine hundertprozentige Meinung ist, dass Arush ja einer der besten Leute in Krypto und einer der besten Unternehmer generell ist, die ich kenne. Und unsere Aufgabe ist es, diese Leute zu supporten. Ja, so, dass die Leute dann immer subsumieren, das sei alles eine Christian Angermeier-Firma. Wie geht's? Ich nehme das als Kompliment. Ich muss immer schmunzeln, wie die Leute sich meinen Tag vorstellen und generell, wie solche Sachen überhaupt funktionieren. Aber ja.
Dann lass nochmal ein bisschen anders rangehen, vielleicht um sich deinem Portfolio mal anders zu nähern. 4 Milliarden jetzt insgesamt, 2 Milliarden von dir selber. Sagst du, was sind denn so die Top 3 Positionen? Also wenn man jetzt mal über alles guckt, wo du sagst, okay, das sind die drei, die sind für dich so relevant, da guckst du dann regelmäßiger drauf oder das ist für dich, also aus allen Bereichen, ne? Also Longevity, Krypto oder auch Future Tech. Was ist da so für dich gerade die größten Positionen?
Also die größten, du wirst lachen, ich habe heute gerade an meiner quasi internen Controlling oder wo ich quasi mir selber Gedanken mache, was sind in der Tat so sozusagen die Werttreiber und so weiter, gearbeitet. Es verteilt sich relativ gut im Sinn von, also ich würde sagen, man kann mal über die Top 10, über die Bereiche hinweg reden oder also im Biotech-Bereich sind die großen Positionen Atai, über die wir, glaube ich, auch damals schon gesprochen hatten. Das ist unsere Mental Health Company mit starkem Fokus auf Psychedelics, wo wir dran arbeiten, eben vor allem diese, aber wir haben auch andere Therapeutics, aber Psychedelics wieder medically available zu machen. Es ist Cambrian und Rejuvenon, das sind meine zwei Firmen, die ich beide mitgegründet habe, im Bereich Longevity, also wo wir dran arbeiten, wirklich das Altern zu verlangsamen, Alterseffekte abzuschwächen und dann ganz am Ende sozusagen das Ziel haben, Leben, und zwar Healthy Life Expectancy deutlich, deutlich nach vorne zu schieben. Ja, also das würde ich sagen, ich überlege gerade, dass ich nichts vergesse. Das sind so die drei großen im Biotech-Bereich. Im Fintech-Krypto-Bereich sind es mehrere. Da ist Northern Data natürlich eine unserer Kernbeteiligungen und Naga. Wenn ich jetzt die in Fintech-Krypto reinlege, wir haben ein Stake in Block One, was selber so eine Krypto-Holding ist, was Portfolio ist, aber vor allem eine Krypto-Börse, das du hast die erwähnt, Bullish, die gerade spackt, wo auch sehr prominente andere Leute dabei sind, Peter Thiel, Alan Howard, Louis Bacon, Richard Lee, der Sohn von Li Ka-shing. Aus meiner Sicht wird das eine der größten Kryptobörsen, nicht weil ich es mir wünsche, sondern ich wünsche es mir auch, aber ja, sondern weil die neuen Algorithmus erfunden haben, wie Liquidity und Kurse geschaffen werden. Und Börsen ist immer so ein Race to the Bottom. Institutionelle Investoren vor allem werden immer dahin gehen, wo du sagen, so den günstigsten Spread hast und die größte Ordertiefe, Orderbuchtiefe. Und da ist Bullish quasi per Business Model immer am besten. Also da bin ich sehr im wahrsten Sinne des Wortes bullish drauf. Ja, das ist eine große Portfoliofirma. Wenn ich anfange, Sachen aufzuzählen, habe ich immer Angst, dass ich hinterher einen Anruf kriege und sage, du Fucker, du hast mich nicht erwähnt. Was sind noch große Sachen? Wir machen gerade eben, ich kann es noch nicht sagen, aber ich hoffe, dass der Deal klappt, einen sehr, sehr großen Play im Connected Fitness Device Markt mit einer der Top Firmen, die wir quasi fast die Hälfte kaufen in den USA. Ich habe die Payment Firma Resolve, die hat gerade gespackt, super erfolgreich. Wir machen Lithium Production, Rocktech Lithium, also wo wir sowohl das Asset haben, also wir haben eines der größten Lithium-Vorkommen in Kanada. Und die bauen gerade in Deutschland aber den ersten Onshore European Smelter oder wie man das sagen würde, Verarbeitungsanlage, sodass wir also am Ende Europa, was wir nicht haben im Übrigen, was ein gravierender Mangel, finde ich, an Supply Chain Ding ist, es gibt keine bisher Onshore Battery Grade Lithium Production in Europa. Das heißt, alle Autobauer in Europa beziehen ihr Lithium aus Asien, wo das verarbeitet wird, was unglaublich aus meiner Sicht ein geopolitisches Risiko hat. Also wir können jetzt beigehen. Deswegen, es gibt so 10, 15 größere Sachen, ja, wo jetzt sagen, unser Stake Double oder Triple Digit wert ist. Und dann gibt es natürlich so ein Tail irgendwie von 80 plus Venture-Sachen, die dann in unseren Fonds auch drin sind.
Unser Partner, die TK, also die Techniker Krankenkasse, die haben neben vielen anderen Leistungen auch einen Preis, einen Award, den sie vergeben, gemeinsam mit dem Handelsblatt. Und zwar geht es darum, Firmen auszuzeichnen aus dem Gesundheitssegment,
Startups, vor allen Dingen junge Firmen, die helfen dort, Innovationen reinzubringen, das Gesundheitssystem voranzubringen, zu digitalisieren möglichst. Wer so etwas macht von euch, wer zuhört, sagt, okay, ich habe eine junge Firma, ich bin genau in dem Bereich tätig, ihr könnt gewinnen. Ihr könnt beim sogenannten Health E Award gewinnen. Ihr müsst euch nur bewerben, bis zum 3. Mai geht das noch. Dann gibt es einen Preis, der wird verliehen hier in Hamburg am 10. Oktober. Man bekommt zum Beispiel ein Media- und Kommunikationspaket von OMR im Wert von 10.000 Euro, wenn man dort auf den ersten drei Plätzen liegt und vieles mehr. Also ziemlich einfach teilzunehmen. Ihr müsst nur in dem Bereich tätig sein, Unterlagen einreichen, die sind aber relativ schlank. Alle Informationen dazu findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Findet ihr auch unter health-i.de, also health-i.de oder in einem extra dafür aufgeschriebenen Artikel auf omr.com. Haben meine Kollegen nochmal aufgeschrieben, wer zuletzt so gewonnen hat, was man da genau tun muss. Einfach googeln, OMR, Health-i, werdet ihr alles finden. Ich hoffe, wir sehen uns im Oktober bei der Preisverleihung hier in Hamburg auf der Bühne. Zurück zum Podcast. Also was jedenfalls jetzt hier so en passant rausgekommen ist, also das ist ja schon eine krasse Zahl, dass du da sozusagen 2 Milliarden eigenes Geld verwaltest.
Dollar.
Dollar, genau. Aber das ist ja schon also ein enormes Vermögen und das ist wahrscheinlich dann auch das Vermögen, über das alle immer reden, wenn sie sagen, der Christian Angermeier, der Milliardär. Wahrscheinlich.
Vermutlich. Nein, ja, ja.
Krass. Ist ja noch viel, also machst du noch Immobilien-Sachen irgendwie outside von...
Ist da aber alles drin, nein, das ist wirklich, das ist mein, also bei mir ist alles in Abteilung drin, also ja, ich habe ein paar Immobilien, aber am Ende geht es mir nicht ums Geld, weil wenn es ums Geld gehen würde, man, wirklich, also das ist jetzt nicht irgendwie Fishing for Compliments, aber es gibt einen Betrag und ab dem ist es nur noch eine Zahl, weil man, also wenn man jetzt nicht völlig crazy Spending-Verhalten hat, aber ich habe nicht mal ein Auto, geschweige denn andere crazy Sachen, ja, man kann sich alles mieten, ja, für eine Woche Urlaub, ja, was ich sagen will ist, ich mache es wirklich, weil was mich begeistert, ist nicht die Zahl, sondern das, was dahinter steht. Deswegen kann ich auch über Portfoliounternehmen so viel reden und möchte das, ist, weil mich die Firmen begeistern und quasi das und auch der Prozess, diese Firmen aufzubauen, also Creation sozusagen im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, also ich mag gerne Sachen kreieren, ja, Firmen von einer Idee, die zu begleiten, bis sie hoffentlich irgendwann mal Multibillion-Dollar-Sachen sind. Das ist, was wirklich zählt. Deswegen, also wo ich wirklich stolz drauf bin, sind, dass wir 100 Firmen im Portfolio, ungefähr 100 Firmen im Portfolio haben und so weiter.
Trotzdem einmal den Teil abschließen, weil diese Diskussion haben ja, glaube ich, wahrscheinlich alle Zuhörer schon mal irgendwie geführt, irgendwie abends am Lagerfeuer oder im Freundeskreis. Welcher Betrag ist das denn jetzt bei dir? Also ich meine, wenn man so hört, ist es ab 5 Millionen, 3 Millionen, 100 Millionen, wann ist man, wenn man sagt, eigentlich ist es egal. Also jetzt eigentlich könnte ich jetzt, der Rest ist eh nur noch Fun.
Das ist eine gute Frage, weil ich mal drüber sind, aber ich hätte immer eigentlich definiert, das hängt sogar bei mir als Bild, weil es so ein Double Meaning hat, weil ich den Film gut finde, dass ich immer gesagt, so 300 Millionen ist, glaube ich, die Zahl, an dem sich dann gar kein, also quasi at the margin, das ist ja auch hier quasi wie so ein exponential decrease, like, also ich würde sagen, also da at the margin ändert sich wirklich gar nichts mehr in deinem Leben.
Sag nochmal ganz kurz, womit bist denn du in den letzten 24 Monaten vielleicht diese ganze Corona-Phase seit unserem letzten Talk am besten gefahren? Was hat am meisten an Wert zugelegt und was hat am meisten jetzt zumindest Stand heute, Januar 22, am meisten an Wert verloren tatsächlich? Also nur mal so einmal zu geben, was auch mal gut, was schlecht läuft.
Ja, overall ist es ja so, wie gesagt, dadurch, dass wir am Ende zwar drei Sektoren haben oder drei Subthemen, aber am Ende du alles zusammenfassen kannst, das sind quasi Future, Extreme Growth, also quasi sozusagen jetzt nicht eine Facebook-Aktie oder eine Netflix-Aktie, sondern real out there, manche würden sagen crazy ideas, hatten wir natürlich quasi die letzten 2 Jahre erstmal einen extrem guten Lauf und quasi jetzt, wenn ich nur mal value-wise, das heißt ja nicht, dass die Firmen nicht gut laufen, also nur von Data, läuft better than ever, ja, aber natürlich siehst du an den Börsenkursen, wir haben auch quasi der Großteil unseres Portfolios ist nicht börsennotiert, wo du es nicht so siehst, aber wenn ich nur mal die Börsenkurse nehme, hast du quasi eine Overall-Konsolidierung, ja, sozusagen, aber netto jetzt es war September 2019, als wir gesprochen haben, oder?
Ja,
so ja, also netto sind wir, sag mal, deutlich, deutlich, deutlich größer und immer noch, also auch nach dem ganzen sozusagen Downturn, jetzt nur Börsen-Downturn, der für mich auch kein nachhaltiger Downturn ist, aber wenn man jetzt mal gefühlt das wahrnimmt, ja, natürlich gucken wir auch Börsenkurse an und denken, hey, die wäre schön, wenn sie höher wären, ja. Und ich verstehe auch da wieder, dass natürlich Leute, die, weil ich teilweise wiederum eben auch über über die Firmen gerne rede, dass dann Leute sagen, hey, auch sagen manchmal sehr nett, wenn ihr schreibt, oh, ich habe einen Podcast gehört, habe irgendwie Atai-Aktien gekauft, die sind jetzt runtergegangen, ja, so, aber das quasi, da muss man ein bisschen trennen, quasi kurzfristige Börsenverwerfungen, wo ich, wie ich am Anfang gesagt habe, glaube, dass die übertrieben sind und dass der sozusagen langfristige Trend für Wachstumsaktien völlig intakt ist, ja, und eben den langfristigen Auswirkungen. Also alleine die kurze sind, quasi eigentlich kannst du sagen, unser ganzes Portfolio ist, seitdem wir gesprochen haben, positiv nach oben gegangen, hat zwar jetzt ein bisschen konsolidiert im Wert, aber ist immer noch deutlich höher, ja, als 2019, weil wir aber auch einen guten Job gemacht haben, weil ich komme wieder zu North Data, weil es so in dem Fokus von dir war, die jetzt irgendwann Ende dieses Jahres eine Runrate von whatever Bitcoin-Preise sind, aber irgendwie 80 Millionen Dollar haben. Das also, und dabei übrigens 50-60% EBITDA-Margin haben. Das heißt, die verdienen dann irgendwie im Monat auch 40 Millionen.
Also der gesamte ja, Kosmos von dir ist gewachsen, ist ja bei vielen Tech-Assets nach wie vor so. Also auch wenn das letzte Jahr schlecht war, das erste Corona-Jahr war ja sehr gut. Insofern.
Auch bei Bitcoin, ich muss gerade lachen immer, weil auch da wieder bei Twitter gibt Bitcoin nach unten. Dann kommen Leute, die sagen, ja, jetzt Bitcoin, die stehen immer noch, was ist es, irgendwie viermal höher, ja, als vor zwei Jahren. Ja, zwei Jahren. Ja, ich meine, man muss das auch mal die Kirche im Dorf laufen. Es ist fast so, dass ich mir manchmal glaube, andere Leute haben höhere Renditeerwartungen als ich selber. Und ich bin jetzt wirklich anspruchsvoll und glaube, dass es die 10x-Aktien da draußen gibt. Aber ja, das ist eine, wie gesagt, ich glaube, es war eine übertriebene, aber irgendwie auch gesunde, gerade Korrektur, die bei vielen Assets ist. Das heißt aber nicht, dass der Langfristtrend nicht völlig intakt ist.
Und bist denn du jetzt langfristig für die Welt bullish? Also du warst vor zwei Jahren Optimist. Ich glaube, das ist ja insofern eine spannende Frage, weil man dich ja auch häufig, wenn man, ich glaube, Christian Angermeier sucht, dann kriegt man bei Google vorgeschlagen, andere Personen suchten auch nach Peter Thiel. Also investiert bei dir viel. Ihr habt, glaube ich, in einigen Bereichen teilt ihr ja, die Weltsicht, hat man das Gefühl, Peter Thiel äußert sich ja nicht so viel, aber was man so das raushört. Und man hat das Gefühl, der ist zumindest auf Europa sehr skeptisch, der ist auch irgendwie generell ein skeptischer Typ, was die Zukunft anbelangt. Du bist das nicht.
Genau, ich glaube, da, also wir haben auf viele Sachen einen ähnlichen View. Ich habe aber, und das ist ja, weil das alles sehr subjektiv ist, overall aber einen mehr positiven sozusagen underlying view auf das Leben, auf die Sachen. Also ich bin immer noch, ich glaube, wir haben, ja, es gibt Probleme da draußen von Climate Change, whatever, political, sagt man da, dieses Auseinanderfallen oder dieses sozusagen, dass die Leute immer mehr zu den Rändern oder zu extremen Sachen gehen. Ja, aber overall geht's uns richtig gut. Ja, und ich bin halt vor allem so extrem optimistisch, again, talking my own book, weil das ist, wo ich investiere, aber ich glaube dran, ja, dass wir, so mein View ist, wir haben die einmalige Chance, die es noch nie in der Menschheitsgeschichte gab, dass wir in den nächsten 20 Jahren die Welt um uns herum komplett wirklich neu designen. Ja, jetzt nicht bisschen gestalten, sondern ich rede wirklich von completely new design. Also wir können wirklich, wir fangen an mit zum Beispiel Synthetic Biology und so weiter, an die Kernsachen ranzugehen. Es wird jetzt gleich viele Fragen sein, like, ist es moralisch oder, aber we have the opportunity. Und gleichzeitig, und das ist aus meiner Sicht noch viel wichtiger, haben wir die Möglichkeit, uns selbst im ersten Schritt, das ist das Thema Psychedelics, deutlich besser kennenzulernen, also diese Selbstreflexion nach innen, und dann im nächsten Schritt aber auch uns selbst neu zu gestalten. Ja, und abzugraden. Und das ist für mich, da bin ich ein Eternal Optimist, eine einmalige Chance, wo ich A, als Unternehmer und Investor sehe, dass ich in diese Chancen investieren will und die mitgestalten will. Ich komme wieder zu diesem Thema kreieren und aufbauen will, dass ich die mitgestalten will. Und auch selbst bin ich super excited, quasi als Konsument, welche Möglichkeiten sich für mich daraus ergeben.
Ist ja sogar so, ganz witzige Anekdote, die ich über dich gehört habe vor kurzem in einem anderen Podcast, dass du, wenn du mit deinen Eltern in Skiurlaub fährst und die sagen, wir fahren jetzt irgendwie aus Bayern nach Österreich im Auto, dass du sagst, nee, im Auto fahre ich da nicht hin, da fahre ich dann irgendwie parallel mit dem Zug und ihr fahrt mit dem Auto, weil du sagst irgendwie, das macht keinen Sinn, jetzt die nächsten 20 Jahre könnten so geil sein, aber gerade wenn man ans Ende dieser 20 Jahre kommt und gesund bleibt, dann hat man die Möglichkeit, irgendwie so viel mit seinem Leben, seinem Körper zu machen, dass du nicht riskieren willst, jetzt irgendwie einen Verkehrsunfall zu haben oder sowas.
Genau, also was mein View ist, dass ich sage, stimmt, das war ein Beispiel, ich glaube, Ich glaube dran, das ist das Thema vor allem Longevity. Ich glaube, dass wir in die nächsten, innerhalb der nächsten 20 Jahre in allen Bereichen, also wie gesagt, take any sector, aber vor allem auch im Thema Biotech und da vor allem im Thema Longevity, so dermaßen Fortschritt machen werden, ja, dass wir in der Lage sein werden, unsere, und zwar gesunde Lebenserwartung. Die Leute sagen dann immer instinktiv, oh, da liege ich, bin ich 90 und liege im Bett und kann nochmal 10 Jahre dranhängen. Nein, also du wirst sein wie 40 oder whatever und einfach 10 Jahre dranhängen, das will dann jeder haben. Ja, aber dass man die gesunde Lebenserwartung, lass uns erstmal nur 100, 110 pushen kann, ja, und dann wird es einfach die Optionalität, die man dadurch gewinnt. Ich meine, ich bin jetzt 43, das heißt, ich habe jetzt schon, sagen wir mal, eine Lebenserwartung heute schon statistisch von noch 40 Jahren, muss man so einfach sagen. Das heißt, wenn ich da noch 20, 30 Jahre dranhänge, dann ist wirklich alles möglich, ja, weil quasi die Optionalität auf 70 Jahre gesehen oder so, so enorm ist. Having said that, quasi die dümmste Zeit zu sterben sind wirklich die nächsten 20 Jahre. Das ist, was ich meine. Und ich werde lachen, aber mal im Ernst, weil es ist ja nicht so, es ist, wie gesagt, Statistics is a bitch, ja. Ja, nur weil ich sage, statistisch bin ich noch da oder habe meine Lebenserwartung ist irgendwie, was ist es, 83 oder so. Ja, aber quasi von einem 43-Jährigen aus gesehen, ja, mein Risiko für Herzinfarkt, mein Risiko oder generell Cardiovascular Diseases, mein Risiko für Cancer, ja, und mein Unfallrisiko. Unfall ist gleich, das sind die drei großen Risiken. Wenn ich kein Cancer habe, wenn ich kein Cardiovascular Disease habe, including Stroke, und wenn ich keinen Unfall habe, dann bin ich in 20 Jahren sicher noch da. Ja, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit. Mhm. So, und deswegen fokussiere ich mich drauf, auch sozusagen vom Regime, also von Essen, Dietary Restrictions, Supplements, whatever, eben genau darauf, sozusagen not getting cancer, not getting cardiovascular disease. Und das dritte ist aber, keinen Unfall zu haben. Und dann sage ich immer lustig, mein Vater wird sich jetzt, wenn er das anhört, wird sich ärgern, aber A, ist Autofahren per se bescheuert. Ich fahre lieber mit dem Zug, weil Autofahren einfach extrem, ist ja nicht nur quasi wie der Autofahrer fährt, sondern es gibt ja auch noch andere Leute um mich rum, die nicht reinfahren können. Ja, und dann ist mein Vater 71 und ich setze mich nicht mit einem 71-Jährigen ins Auto. Ja, auch wenn er glaubt, dass er fährt sehr gut Auto für einen 71-Jährigen. Ja, aber das zusammen ist einfach ein unsinniges Risiko, was ich nicht eingehe, was immer für sehr viel Diskussionen sorgt, wie du dir vorstellen kannst.
Absolut. Und auch so ein bisschen auf der Schiene, also auch private Anekdote, die du erzählt hast, ist, du nimmst so ungefähr 50 Pillen am Tag.
40, ja.
Also 40, das ist ja schon, also meine Oma, die ist jetzt irgendwie 93, die nimmt weniger.
Die sollte vielleicht mehr nehmen. Es ist das keine Videoaufnahme, das teile ich hier, weil ich weiß gar nicht, ob ich so nicht habe. Ich packe mir die auch immer ab, das habe ich keine. Hier so pro Woche, ich stelle immer so für jeden Tag meine Pillböckchen. Ja, total lustig, weil sagen alle meine Freunde, wie so jemand im Altersheim, der dann so seine Tagesration ja vorne abgepackt
hat. Sag mal ein paar Beispiele, was nimmst du da, was ist da besonders wichtig?
Also ich glaube, die wichtigsten Supplements sind, würde ich sagen, Metformin. Das ist eigentlich ein Diabetes-Medikament, was aber nachweislich, wie gesagt, by the way, legal disclaimer, it's not medical advice. Jeder, ist auch wichtig, ist aber vielleicht ein Satz zurückkommen, weil es ist not medical advice. Ja, ist aber auch wichtig, weil es ist immer die Frage, natürlich, was hat man schon für Prädispositionen und vor allem auch, worauf will man sich fokussieren? Also sprich, wie gesagt, ich fokussiere mich auf not getting cancer, not getting cardiovascular disease. Es würde andere geben, die sagen, ich habe vielleicht andere Probleme, die bei mir, I don't know, genetisch oder whatever. Also es ist eine sehr sozusagen persönliche Sache, aber Metformin ist grundsätzlich etwas, was für die meisten Menschen aus meiner Sicht beneficial ist, weil Diabetes-Medikament ist, wo man aber sieht, in Studien, dass es das Risiko für Krebs und Kreislauferkrankungen deutlich senkt. Warum? Weil viele dieser Krankheiten, also Krebs und Herz-Kreislauf-Sachen, unter anderem, ist nicht das Einzige, aber mit quasi dem Insulinspiegel und dem Spiken, wenn man Sugar isst und so weiter, zusammenhängt. Man könnte das Gleiche haben, wenn man wirklich sehr low-carb oder low sozusagen Sugar, low bad carbs, also und so weiter macht. Ich bin leider jemand, der auch mal ab und an irgendwie ein Schokoriegel isst, ja. Und das kann man sozusagen mit Metformin ist sozusagen die Cheat Truck eigentlich für Fast, das mimickt Fasting und eine Low Carb Diet oder weil es den Insulinspiegel reguliert.
Aber Fasten tust du auch, also sagen wir mal sehr.
Ja, ich versuche, was ich auch immer hinbekomme, so 16, 18 Stunden nichts zu essen. Also was einfach heißt, ich mache kein Frühstück. Also ich esse Dinner und mache halt dann irgendwann ab 14 Uhr irgendwie mal Lunch oder später, wenn es geht. Vitamin D ist super wichtig. Was ist denn noch so? Ich finde, Schlaf übrigens jetzt kein Supplement, aber Schlaf ist extrem wichtig, ja, bei all dem, ja, wie der ganze Podcast, die ja gerade um Erfolg und Firmen aufbauen und so weiter, das ist alles wichtig, aber das macht man am besten ausgeschlafen. Also ich bin kein Fan von sozusagen, oh, work day and night, ja, ich arbeite gerne viel, aber Schlaf ist Sleep is a superpower, really. Also das ist, ohne das brauchst du den ganzen Rest gar nicht machen. Mhm. Was sind denn noch so große Sachen?
Du hast mal gesagt, und einfach Lebensglück.
Gut, das ist genau, das ist kein Supplement oder kein Ding, aber genau, Happiness ist auf jeden Fall etwas, was Gesundheit auch beeinträchtigt. Deswegen sind für mich auch sozusagen Mental Health und Longevity, das sind die zwei großen Sachen, wo wir uns bei Biotech drauf fokussieren, zwei Seiten derselben Münze. Ich glaube, was wollen wir alle haben? By the way, deswegen bin ich auch so bullish auf, auch wenn die Börsenkurse das gerade nicht widerspiegeln, aber zum Beispiel auf Atai, weil was will jeder Mensch sein, glücklich? Das ist wirklich, ja, natürlich, wir entwickeln das als Medikament so im ersten Schritt für die über 1 Milliarde Leute, die an Depressionen und Co. leiden, was schon der größte Markt at all ist, aber am Ende, ja, haben diese zwei Themen Mental Health und Longevity ein Total Addressable Market von 100% der Weltbevölkerung, weil das wollen wir alle haben. Wir wollen glücklich sein, wir wollen gesund sein, und wenn wir gesund und glücklich sind, dann wollen wir eigentlich sehr lange leben. Mhm. Ja, und das ist sozusagen mein Fokus im Biotech.
Sag nochmal ganz kurz, nochmal Makro, wir haben jetzt angefangen, den Podcast mit Makro, nochmal auch da jetzt auf Europa. Ich meine, du fliegst durch die ganze Welt, haben wir auch im ersten Podcast besprochen, in Afrika unterwegs und berätst da den ruandischen Präsidenten, bis viel in den USA, in Asien. Bist denn du auf Europa oder Deutschland auch bullisch?
Ich bin immer so hin und her gerissen. Also ich glaube, dass am Ende ist für mich ja erstmal relevant, finde ich, und das ist ganz wichtig, weil das ist oftmals, wird das in einen Topf geworfen, finde ich in Europa und in Deutschland großartige Firmen, in die ich investieren möchte. 100%. Ja, also sozusagen. Glaube ich aber, dass unser, sozusagen, wenn ich jetzt auf das Gewicht in der Welt, für die Frage, auf was bin ich optimistisch oder nicht optimistisch, ja, glaube ich, dass das Gewicht in der Welt von Deutschland und Europa und die Wichtigkeit und sozusagen auch die Power sinkt, leider ja, weil ich glaube, wir gucken zum Beispiel in Amerika viel zu sehr auf diese Showbühne, ja, also alles, was in Amerika Politik ist, viel mehr als bei uns noch zu einem gewissen Punkt Show, ja, und dann ist die Frage, was dahinter passiert, ja, und ob es jetzt Trump oder Biden ist und ob es jetzt Headlines sind, die wir alle begierig verfolgen, damals bei Trump und so weiter, aber dahinter machen die einfach so viel mehr richtig, ja, als wir, und dann haben wir auch mal, wir meine ich jetzt Deutschland und Europa, und dann versuchen wir mal wieder aufzuholen, aber so, aber leider ist das Compounding, das ist wie ein Investor, die machen auch mal was falsch, ja, aber wenn du halt kontinuierlich nur ein paar Prozent mehr Rendite pro Jahr hast, ja, the power of Compounding über 10, 20 Jahre zahlt sich das wirklich aus.
Sag mal ein Beispiel, was, weil USA haben ja auch viele so einen düsteren Blick, irgendwie nach dem Motto, da bricht irgendwie die Bevölkerung weiter auseinander, dann kommt Trump wieder. Das wird ja alles sehr negativ gesehen, aber das, du siehst auf USA deutlich positiver.
Ich glaube sozusagen dieser, was die irgendwie ingrained haben, was ja im Übrigen auch wieder mal, oh, die Demokraten sind irgendwie links, die sind ja nicht links, ja, die Demokraten sind das, was bei uns die CDU ist, ja. dieser ganze Business Drive, der von so vielen Sachen genährt wird, ja, also mein Lieblingsbeispiel ist eigentlich immer sozusagen die Börse, ja, also sowohl, immer ein ganz, ganz, ganz Mikrobeispiel, sowohl die Demokraten als auch die Amerikaner, Demokraten als auch die Republikaner sorgen immer dafür, dass amerikanische Retail-Investoren quasi nur amerikanische Aktien kaufen können, ja, was dazu führt, dass quasi die ihr ganzes Geld und es ist ja ein Riesenmarkt, weil der Retail in Amerika ja ein Riesenanteil ist, sozusagen der Onshore-Retail-Geld von Amerika, haben die ganz, ganz, ganz viele Regeln, softe und harte geschaffen, dass der quasi Onshore bleibt. Mhm. Ja, so das ist ein Grund, warum die US-Börse viel liquider und viel auch höher bewertet ist, ja, was dann dazu führt, dass auch institutionelle Investoren deutlich mehr in Amerika investieren und was diesen Kreislauf immer mehr anheizt. Ja, so, was machen wir Doofis? Ja, wenn ich mich in meinem Freundeskreis in Deutschland umhöre und sage, welche Aktien hast du, dann haben die Apple, dann haben die Facebook, hoffentlich meine, die mittlerweile auch in Amerika teilweise notiert sind. Sprich, wir schaufeln auch unser Geld nach Amerika rüber. Ja, und unsere Investoren auch, also die institutionellen Allianz und Co. Und das wird so ein vicious circle oder virtuous circle, ja, was einfach Amerikas Dominanz als Börse Nummer 1 aus meiner Sicht mittlerweile zementiert hat. Das heißt, du kannst eigentlich Regionalbörsen wie die deutsche Börse in einem globalen Kontext vergessen. Mhm. Kann man sagen, vielleicht ist es auch nicht schlimm, weil deutsche Unternehmen können sich ja in Amerika auch listen lassen. Also vielleicht ist es jetzt sagen, trotzdem finde ich schade, man könnte es ändern. Man könnte es politisch, wenn es gewollt wäre, ja, könnte man ein Signal senden an die Versicherung, wie es die Amerikaner machen, ihr müsst mehr hier investieren. Mhm. Ja. Das kann man auch soft machen, ja. Also müsste nur Scholz mal sagen, damals Merkel, ja, liebe Versicherungen, wenn ihr irgendwie wollt, dass wir euch unterstützen, ja, bei ABC, dann will ich aber auch sehen, dass ihr onshore investiert, onshore Europa, das muss nicht nur Deutschland sein, und nicht alles Geld nach Amerika steckt, ja. So, und dann, bei uns muss man mit den Versicherungen anfangen, weil Retail bei uns nicht die große Rolle spielt, aber dann würde Retail auch folgen und so weiter. Aber ist nur ein Beispiel, wo man, glaube ich, einfach den Wettbewerb verloren haben.
Okay. Also damit sind wir dann einmal wirklich full circle. Ich glaube, es war jetzt ein langes Update, irgendwie fast 1,5 Stunden.
I love it. Also ich könnte auch noch weitermachen. Ich finde ja immer...
Aber mit, ganz mit wem bin ich mit dir? Also wer hat noch mehr... Also es gibt wahrscheinlich niemanden, den ich jetzt mal irgendwie in den Podcast so ausführlich reinbekommen kann, der so viele verschiedene Bälle in der Luft hat und ja auch diese aktuellen Zeiten so intensiv mitprägt und miterlebt irgendwie in allen Beziehungen. Insofern vielen Dank, dass du mal wieder reingeschaut hast, dass wir sprechen konnten.
Immer gerne.
Und
spätestens in 2 Jahren wieder.
Genau, ja, früher. Müssen wir mal gucken, genau, dass wir das nicht mehr so lange andauern lassen. Und ja, ich werde es auf jeden Fall, und ich kann es jedem empfehlen, es ist irgendwie schon eine super Story, die kann man irgendwie sich sehr, sehr gut über Twitter oder über Social Media immer miterleben, was du so machst. Insofern, ja, alles Gute und bleib gesund.
Ja, auch. Schönen Sonntag, ja, und bis bald.
Jo, ciao.
Ciao.
Wir arbeiten derzeit wahrscheinlich schon mit fast 100 Leuten jeden Tag daran, am 7. und 8. Mai ein wirklich lehrreiches, informatives, produktives, lebenswertes OMR-Festival hinzustellen für alle, die kommen wollen. Und ihr seid alle herzlich eingeladen, da dabei zu sein. Natürlich, aber ich weiß, es gibt ein Thema und das ist die Übernachtung hier in Hamburg. Mittlerweile sind Hotels doch teurer als normal. Deswegen haben wir gemeinsam mit der Wirtschaftsförderung Bremen und mit unserem Partner HRS uns etwas ausgedacht, und zwar Hotelkontingente in Bremen. Der Trick dabei ist, man ist in einer Stunde von Bremen aus wirklich direkt am Messegelände am Hamburger Dammtor Bahnhof. Deswegen könnte man ruhig auch günstig in Bremen übernachten und dann pendeln. Das ist unproblematisch. Eine Stunde vom Dammtor aus sind es nur noch wenige Schritte zum Messegelände. Wer die Hotelpreise dort einmal auschecken möchte, findet alle Infos unter hrs.de/omr-bre wie Bremen. hrs.de/omr-bre. Wer sich jetzt fragt, okay, wer sind denn diese Wirtschaftsförderer in Bremen, die das mit möglich machen, der findet alle Infos über den Wirtschaftsstandort Bremen, über die Wirtschaftsförderung Bremen unter wfb-bremen.de. Zurück zum Podcast.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.